Wir haben heute den 1.6.2025. Pride Month beginnt. Ist der Pride Month überall schon angekommen oder wird er diesmal marketingtechnisch gar nicht mehr so dolle benutzt? Ist ein bisschen ausgefallen bis jetzt. Aus unerklärlichen Gründen haben wenige Firmen dieses Jahr wohl den Pride Month auf dem Schirm. Woran das wohl liegen mag? Möchtest du mir etwa sagen, dass die bisherigen Bestrebungen für Pride in der Vergangenheit immer einzig und allein Marketinginstrumente und ein leeres Lippenbekenntnis waren, das einzig und allein genutzt wurde, um Produkte zu verkaufen? Nee, das glaube ich nicht. Und jetzt gibt es einen großen Grund, einen großen amerikanischen mächtigen Grund, warum man das lieber nicht macht, weil man ansonsten Gefahr läuft, den ein oder anderen wütenden, orangenen Mann auf sich aufmerksam zu machen. Tja, vielleicht ändert sich das ja noch. Es kann ja auch eine sehr subjektive Wahrnehmung sein. Aber der beschissene Taco im Weißen Haus, der scheint da wohl, einen gewissen Einfluss drauf zu haben. Achtet mal drauf. Juni der letzten Jahre, 2023, 2022 und weiter zurück, war Pride, also die Regenbogenzeit über den Juni hinweg, ein Marketinginstrument, das überall zu sehen war. Überall. Und jetzt achtet mal drauf, wo ihr es noch seht. Achtet mal bewusst drauf, wo ihr es seht. Die Stimmung an der Grenze ist schlecht. Polizisten sollen Geflüchtete abweisen, finden aber oft nur Bagatellfälle. Teils müssen sie ihre Arbeit gar selbst unterlaufen. Ein Artikel aus der Zeit, der die Absurdität der Realität zum jetzigen Zeitpunkt an den deutschen Außengrenzen zeigt. Denn da ist die Bundespolizei ja in überlastungsartiger Ansammlung vollkommen außer Rand und Band. Und die haben da selber überhaupt keinen Bock drauf. Auf dem Gelände des ehemaligen Autobahnrastplatzes Heidenholz, 4 Kilometer von der tschechischen Grenze entfernt, ist an einem regnerischen Montagmorgen Mitte Mai einiges los. Unter dem Blick von Bundespolizisten in leuchtenden gelben Westen wälzen sich Laster, Reisebusse, Kleintransporter und PKWs im Schritttempo nach Deutschland. Ein Beamter entziffert durch ein Fernglas Fahrzeugkennzeichen, mustert die Insassen durch die Frontscheibe. Ein anderer Uniformierter stoppt ausgewählte Fahrzeuge mit einer rot-weißen Kelle im Polizeideutsch Anhaltestab. Zitat: Wohin? What's your destination? Und was ist drin? Fragt sie. Testet damit die Reaktion der Insassen. Einzelne Fahrzeuge dirigiert sie zu zwei gewaltigen Zelthallen hinüber, wo zwei Kontrollteams Pässe, Gepäck und Ladungen überprüfen. Kameras überwachen das Geschehen. Soweit so normal. Seit Bundeskanzler Friedrich Merz eine, Zitat, Migrationswende versprach und Bundesinnenminister Dobrindt die Kontrollen der deutschen Bundesgrenze ab dem 8. Mai verschärfen ließ, um das Wahlversprechen der Unionsparteien einzulösen, ungeregelte Migration eindämmen und, wie im schwarz-roten Koalitionsvertrag vereinbart, Asylsuchende gemäß deutschem Asylgesetz zurückzuweisen. Nach deutschem ist absurd. Und dabei das europäische Recht zu übergehen, ja. Die Polizistin hebt die rot-weiße Kelle vor allem vor Fahrzeugen mit Kennzeichen aus der Türkei, Albanien und Serbien, vor Lastern, Kleintransportern und Reisebussen. Sie blickt in faltige Gesichter von Bauarbeitern aus Südeuropa, von LKW-Lenkern, von Vätern am Steuer, von Familienvans. Auch ein SUV mit Berliner Kennzeichen muss rausfahren, darin zwei junge migrantische Männer mit getrimmten Bärten. Auch sämtliche Flixbusse werden inspiziert, doch rausgefischt werden hier an diesem Tag keine Geflüchteten. Da ist ein Mitzwanziger aus Mexiko, der in Paris studiert und die Welt nicht mehr versteht. Er wollte seine letzten Wochen in Europa für einen Ausflug nach Berlin nutzen. Nun sitzt er in einem Bürocontainer fest, bewacht von einem Polizisten. Nebenan prüfen Beamte, ob er nach Tschechien zurückgewiesen werden kann. Sein Reisebus ist längst weitergefahren. Ein aufgeregtes Ehepaar aus Belgrad sagt, es wolle in Berlin krebskranke Verwandtschaft besuchen. Bei der Passkontrolle ploppte im Polizeicomputer eine Einreisesperre auf. Auch die beiden müssen den Reisebus verlassen, ihr Gepäck ausladen. Ein junger, drahtiger Bulgare mit eisigem Blick bekämpft seine Anspannung mit einer Zigarette. Die Polizei führt ihn als mehrfach vorbestraft, Raub, Drogenbesitz und Bandenkriminalität. Auf die Toilette darf er nur mit Polizeibegleitung. Ein Albaner aus einem Kleintransporter hat seine visumsfreie Aufenthaltszeit in Deutschland längst überschritten. Mit mehreren Pässen versucht er, das zu vertuschen. Um Asyl bittet an diesem Tag keiner, auch den Rest der Woche nicht. Und auch nicht an den benachbarten Übergängen der sächsischen Gebirgsregion, wo im Stundenschnitt nur ein paar PKWs durchrollen. Abgewiesen werden Menschen nur wegen Visavergehen. Wer einige Tage den Kontrollbetrieb der Bundespolizeiinspektion Berke-Gieshübel beobachtet, hat nach kurzer Zeit den Eindruck, Dobrindts Plan wird fehlschlagen. In den ersten Wochen der neu-schwarzen-roten Koalition eine vorzeigbare Zahl an Asylsuchenden in die EU-Nachbarländer zurückzuweisen. Das gewollte, sichtbare Signal gegen irreguläre Migration, es wird ausbleiben. Dabei ist die Grenzpolizei seit Mai auf 11.000 Beamte aufgestockt. 3.000 weitere will Dobrindt noch schicken. Zwar ist die Zahl der Zurückweisungen in den ersten Wochen der neuen Regierung um 45% auf 739 Fälle gestiegen, aber nur 32 davon waren Asylsuchende. Zeitgleich beantragen beim Migrationsamt des Bundes mehr als 1.500 Personen Asyl. Menschen also, die den Grenzen größtenteils durch die Lappen gegangen sind. Und dafür streicht die Bundespolizei derzeit sämtliche Fortbildungszeiten und lässt die Beamten jede Menge Überstunden anhäufen. David Bresinski ist einer von ihnen, ein 46-Jähriger mit aufrecht sportlicher Haltung. Als Truppführer delegiert er eine Handvoll junger Grenzpolizisten. In einer der beiden Zelthallen wuseln sie um die Fahrzeuge, scannen mit ihrem Diensthandys Ausweisdokumente von Busreisenden, inspizieren die Ladung von Kleintransportern, prüfen die Siegel an LKWs. Feucht, kalter Wind weht durch die Halle. In einem halboffenen Bütchen aus transparentem Plastik steht ein Heizstrahler zum Aufwärmen. 12 Stunden dauert eine Schicht. Nach 7 Tagen Arbeit gibt es einen Tag frei. Bresinski schildert, wie die Beamten mit dieser Belastung umgehen. Ein gutes Hotel ist wichtig, sagt er. Die Truppe wohnt im Hotel in Pirna, 20 Kilometer Richtung Dresden mit Fitnessbereich. Die Verpflegung sei exzellent. 12 Stunden Arbeit, 7 Stunden Schlaf. Da bleibt nicht viel Freizeit. Zitat, um den Kopf frei zu kriegen, ist Sport oder eine Sauna wichtig. Und wenn mal einer hadert, weil ein Einsatz nicht so gut gelaufen ist, tut es gut, mit Kollegen zu reden. Im Gespräch mit mehreren Grenzern zeigt sich, die Stimmung ist schlecht. Zitat, wir hätten nach dem Einsatz hier normalerweise länger frei gehabt, sagt Bresinski, der offen redet. Zitat, jetzt geht es aber schon nach 5 Tagen weiter. Wohin, erfahre man oft erst 3 Tage vorher. Als nächstes muss sein Trupp an die polnische Grenze. Für weitere 7 Tage nach Forst in Brandenburg. Zitat, viele Familien kommen damit nicht klar. Den Kindern fehlen ihre Väter. Den Vätern fehlen die Kontakte ins soziale Umfeld. Denn die pflegt man ja meist am Wochenende. Und das alles für 32 Zurückweisungen. Fühlt man sich da als Bundespolizist nicht von Dobrindt verheizt? Bresinski zögert. Er will seinem obersten Dienstherrn nicht untreu sein. Zitat. Ich würde es nicht so direkt sagen, aber eigentlich schon. Ja. Warum aber gehen den Grenzern nur Bagatellfälle und Kriminelle ins Netz, aber keine Asylsuchenden, obwohl sie so streng kontrollieren wie seit Jahrzehnten nicht? Zitat. Die Schleuser haben Urlaub genommen, lautet eine Erklärung aus der Polizei. Um ihr Milliardengeschäft an der Grenze zu Polen, Österreich und Tschechien abzusichern, hielten die kriminellen Migranten jetzt in der Slowakei zurück. Anderswo auf dem Mittelmeer oder der Balkanroute, bis der deutsche Kontrolldruck nachlässt. Offiziell will es keiner bestätigen, doch Verantwortliche aus der Bundespolitik räumen ein. In den Flüchtlingsunterkünften melden sich größtenteils Menschen, die über die grüne Grenze kommen, ausgesetzt von Schleusern, die ihr Geschäft nun über Waldwege und Nebenstraßen abwickeln, abseits der großen Routen. Zitat, wenn insbesondere im Osten Deutschlands stärker kontrolliert wird, verdrängen wir die Menschen in den Bereich Freilassing in Bayern oder nach Norden, sagt Truppführer Bresinski. Von Ausweichbewegung ist im Bundesinnenministerium die Rede. Auch international haben die Kontrollen ihren Preis. Die Regierungen in Polen, in Tschechien und in der Schweiz sind wenig amüsiert über den Grenzstau und die Zurückweisung. Dobrindt reiste am Freitag nach Prag, Wogenglätten. Zitat in Abstimmung. Mit den Nachbarstaaten wolle man Asylsuchende zurückweisen, so steht es im schwarz-roten Koalitionsvertrag. Von Einverständnis war keine Rede. Wie das abläuft, zeigt sich in Berke-Gieshübel bei dem albanischen Mann aus dem Kleintransporter. In einem nagelneuen Pass hat er einen Stempel von der serbisch-ungarischen Grenzkontrolle. Seine Einreise in die EU. Als eine Polizistin der Zelthalle in Bergis-Hübel seinen Pass scannt, ploppt am Computerbildschirm im daneben gelegenen Bürocontainer ein Treffer auf. Der Mann wurde schon Anfang Januar im bayerischen Kempten kontrolliert. Ist also weit länger als die 90 Tage in Deutschland, die ihm ohne Visum erlaubt sind. Die Polizisten packen daraufhin das volle Besteck aus. Im Bürotrakt der Kontrollstelle scannen sie seine Fingerkuppen. Sie fordern einen Dolmetscher an. Der Mann wird fotografiert, anschließend durchsucht, dann verhört. Sein Name durchläuft die internationalen Polizeidatenbanken. In einem kahlen, grau gefliesten Gewahrsamsraum muss er auf seiner Holzpritsche warten, bis die Beamten die notwendigen Papiere fertig haben. Er muss nach Tschechien zurück. Die Beamten schicken eine E-Mail ins Nachbarland, zweisprachig. Empfangen wird sie vom gemeinsamen Zentrum, einem dreistöckigen Zweckbau direkt hinter der 12 Kilometer entfernten Nebenstraße Grenzübergang Hellendorf. Dort arbeiten deutsche und tschechische Polizisten unter einem Dach zusammen. So weiß die tschechische Seite früh Bescheid, das gibt weniger diplomatische Verstimmung. Weil der Albaner im Verhör sagte, dass er kürzlich in Berlin gewesen sei, also weitläufig illegal nach Deutschland einreiste, wird er nicht einfach ins Nachbarland zurückgewiesen, sondern der tschechischen Polizei direkt übergeben. Im Polizeideutsch ist das eine Zurückschiebung, wie sie auch allen illegal Eingereisten blüht, die im Grenzgebiet der Schleierfahndung ins Netz gehen. So rollt am Nachmittag um 16.15 Uhr, 6 Stunden nach dem Aufgriff des Albaners, ein blau-weißer Kleinbus im Hellendorf über die Grenze, stoppt vor dem gemeinsamen Zentrum. Die Bundespolizisten führen den Mann durch die Eingangshalle in ein Zimmer, das Überstellungsraum genannt wird, dann übernehmen die tschechischen Beamten. Mensch, das klingt ja voll rational, was den Aufwand und das Ergebnis angeht. Mal gucken, wie lange die das noch durchhalten. Die Polizeibeamten, die das 7 Tage am Stück machen, 12 Stunden am Tag mit 7 Stunden Schlaf. Das kostet gar nichts. Kostet alles gar nichts. Auch der junge mexikanische Student muss Deutschland verlassen. Er scheitert an der Nulltoleranz der Bundespolizei. Er wird zurückgewiesen, weil sein EU-Studierendenvisum abgelaufen ist. Er glaubt zwar danach Anspruch auf 90 Tage visafreie Einreise nach Deutschland zu haben, die Bundespolizei aber sagt, falsch. Die Deutschen schicken auch hier eine Mail über die Grenze ins gemeinsame Zentrum, dann bringt ein Dienstfahrzeug den Mann über die Grenzspur der Autobahn in den nächstgelegenen tschechischen Ort. Von dort muss er sich selbst kümmern. Das serbische Ehepaar dagegen darf weiter. Seine Einreisesperre gehört zu der Abschiebung von 2015. Brzezinski sagt, sie sei seit Jahren abgelaufen gewesen, aber noch nicht aus den Polizeicomputern gelöscht. Nach einer halben Stunde stiegen die beiden wieder in ihren Reisebus Richtung Berlin, wo ihre Verwandten warten. Gleich, wie viele Grenzpolizisten der Innenminister noch schickt. Ihre Wirkung dürfte begrenzt bleiben. Die Zahl der Migranten, die Asyl beantragen, sinkt ohnehin seit Jahren. Das bilanzierte Dobrindts Amtsvorgängerin Nancy Faeser in den letzten Tagen ihrer Regierungszeit. Bis 2023, dem Beginn der Grenzkontrollen in Deutschland, griff die Polizei im Grenzgebiet täglich zweistellige Flüchtete auf. Die Hinweise kamen per Telefon aus der Bevölkerung von Taxifahrern und Ladenbesitzern. Die Polizei stellte Schleusern in teils wilden Verfolgungsjagden. Im Juli 2023 stürzte ein Kleinbus einen Hang hinab. Einer der 7 Insassen brach sich das Genick. Der Tacho blieb bei 114 Kilometer stehen. Bis zu 140 Menschen hätten sich damals in Gewahrsamsräumen gedrängt, erzählte Polizeisprecherin Yvette Bisold. Derzeit wirken sich Dobrindts Zurückweisungen kaum aus. Und es gibt sogar Zeiten, da machen die Grenzer sich selbst überflüssig. Am Mittag ist der Stau vor dem Kontrollpunkt Berg-Gieshübel auf 5 Kilometer angewachsen. Er reicht bis an die Grenze, bis zum Tunnel dort. Stau im Tunnel sieht die Polizei als Gefahr. Und weil die Deutschen Ärger mit der tschechischen Seite bekommen und unbedingt vermeiden wollen, setzt Brzezinski und seine Leute die Grenzkontrolle vorübergehend aus. Die rot-weißen Sperrbanken auf der Autobahn werden beiseite geräumt, der Verkehr fließt ungehindert nach Deutschland rein. Für mehr als 3 Stunden. Bis der Stau sich aufgelöst hat. Die effektivste Waffe gegen die polizeiliche Grenzkontrolle an der tschechischen Grenze ist Stau. Wer hätte das nur ahnen können? Alle, ich sage alle, die sich einen kurzen Moment lang Gedanken über diese symbolpolitische Scheiße gemacht haben. Vor diesem Wahnsinn wurde gewarnt. Dieser Wahnsinn wurde als vollkommen ineffizient abgetan und es stellt sich raus, dass alles, was über diesen Wahnsinn gesagt wurde, stimmt. Es bringt nichts, es verheizt die Polizeibeamten in einem Maße, indem man ein weiches Stück Holz auf einen grobkörnigen Schleifstein presst, der sich mit großer Geschwindigkeit dreht. Das ist fucking insane. Die Grenzkontrollen müssen wieder aufhören. Müssen, natürlich. Die Polizeibeamten halten das ja auch nicht aus. Das machst du einen Monat, das machst du vielleicht anderthalb Monate. Das muss aufhören. Denn es hilft ja auch nicht. Es behebt nicht das Problem. Das Problem ist das Migrationssystem. Das Problem muss bei diesem Fall angegangen werden. Das Problem ist im Konsens auch bekannt. Nichts, aber auch gar nichts behebt man mit diesen Grenzkontrollen. Gar nichts. Nothing. Sie sind unsinniger denn je. Sie sind reine Symbolpolitik. Und es ist Geldverschwendung in einem Maße, in dem man sich das... Es gibt vielleicht schon Schätzungen, was das kostet. Wie viele Millionen da monatlich verbrannt werden müssen, nur für den ganzen Aufriss?
Ja.
Wer hätte das ahnen können? Nochmal, jeder hat es ahnen können mit dem Tag, an dem klar war, dass das Innenministerium an die CSU geht und dass Herr Dobrindt Innenminister wird. Mit dem Stundenschlag war das klar. Was für ein scheiß Fiebertraum. Und ich möchte das, ich sag das einfach mal als wirtschaftlich Betroffener, ne? Alter, ist es total dumm. Ich ärgere mich darüber, dass ich Gottlos auf Mutter in Deutschland gegründet habe. Weil das bedeutet, das ist total bescheuert. Das ist wirklich bescheuert. Unsere Ware kommt aus Polen. Und unsere Lieferanten sagen uns seit Monaten, dass dieser Transit von Polen nach Deutschland mit ansteigenden Grenzkontrollen, worauf es sich ja auch hinweist, immer mehr verzögert. Das heißt, als steuerzahlendes deutsches Unternehmen, das ist absurd. Das ist vollkommen absurd. Als steuerzahlendes deutsches Unternehmen erleidet man wirtschaftlichen Schaden durch diese Grenzkontrollen. Wisst ihr, wie absurd das ist? Es geht ja noch weiter. Wisst ihr, wie absurd das ist? Wir haben uns zwischenzeitlich gefragt, okay, würde es denn Sinn machen, einfach in Deutschland zu produzieren? Und die Antwort ist, nee, weil die deutsche Produktion ja auch auf Waren aus dem Ausland angewiesen ist. Das heißt, die schiffen das ja trotzdem irgendwie rein. Das heißt, es würde keinen Unterschied machen. Egal, wie du es umsetzt, es würde keinen Unterschied machen. Die Lieferkette ist immer am selben Punkt zu langsam. Und du wirst wahnsinnig. Du wirst einfach wahnsinnig. Wirklich, ich verliere noch den Verstand. Warum zur Hölle? Ich habe einfach, was das angeht, einen Fehler gemacht. Ich hätte es nicht tun sollen. Ich hätte es nicht in Deutschland eröffnen sollen. Wir hätten das nicht machen sollen. Wir hätten das irgendwo in den Niederlanden machen sollen. Wir hätten das irgendwo direkt in Polen machen sollen. Weil dann wäre das wäre die Auslieferung ein Problem, aber hätten wir gesagt, ja gut, ist was anderes, aber das ist crazy. Das ist crazy. Deutschland, dieses Hurensohnland für diese Scheiße, das ist wirklich insane. Wenn das langfristig so bleibt, Bruder, Firma zu, Firma auf. Dann ist es eine polnische Firma. Ist ja auch dann irgendwie ein bisschen leichter, weil unsere Produzenten eh in Polen sitzen. Also, Firma zu, Firma auf, dann halt keine deutschen Steuern. Was soll das? Jedes Unternehmen, das im Handel irgendetwas aus dem Ausland bezieht und über die Grenzen muss, hat dasselbe Problem. Das ist ein wirtschaftlicher Schaden. Das ist einfach ein wirtschaftlicher Schaden in einem Land, das ständig sagt, man muss die Wirtschaft irgendwie fördern. Es ist vollkommen wahnsinnig. Aber müssen wir halt sehen. Jetzt ist es erstmal so. Die CDU ist der Grund, warum man darüber nachdenkt, eine Firma zu schließen und im Ausland zu öffnen. Die CDU. Die Union. Apropos Polen. Heute ist ein wichtiger Tag für die Polen. Und heute ist ein wichtiger Tag für Europa. In der Stichwahl geht es bei der Präsidentschaftswahl in Polen um das genervte Drittel. Polen wählt heute einen neuen Präsidenten. Sollte sich der nationalpopulistische Kandidat der Stichwahl durchsetzen, könnte er Vorhaben der proeuropäischen Regierung blockieren. Im Wahlkampf bekäme er Unterstützung aus den USA. J.D. Vance ist doch nicht gekommen. Der US-Vizepräsident hat abgesagt und stattdessen Heimatschutzministerin Kristi Noem nach Polen geschickt. Sie soll bei einem Ableger der konservativen US-Konferenz CPAC Wahlwerbung machen für Carol Nawrocki, den Präsidentschaftskandidaten der rechtspopulistischen PiS-Partei. Zitat, wir wollen, dass ihr den richtigen Anführer wählt, den richtigen Führer wählt. Polen werde Europa zurück zu konservativen Werten führen und zu der Erkenntnis, dass, Zitat, die Menschen ihre Rechte von Gott erhalten. Alter Schweiß. Die Menschen erhalten ihre Rechte von Gott und nicht von irgendwelchen ungewählten oder gewählten Bürokraten. Oh Gott, Polen, Bro. Nicht unbedingt ein Plädoyer für die Demokratie, aber das hindert Kristi Noem nicht. Sie holt aus gegen Nawrockis Kontrahenten den Warschauer Stadtpräsidenten Rafał Trzaskowski. Der sei ein total trainwreck of a leader, eine Katastrophe, also ein Sozialist, der durch Angst Menschen manipuliere und unser Land zerstöre. Ich hasse Amerikaner, habe ich das schon mal gesagt? Dass die PiS-Partei seit Jahren Angst schürt vor Geflüchteten, vor der EU, vor den Deutschen, dass die PiS-Wählerschaft Trzaskowski eher für einen neoliberalen Großstadtschnösel hält als für einen sozialistischen Weltenzerstörer. Alles Details, mit denen sich Noem nicht belastet. Und die PiS auch nicht. Hauptsache Unterstützung aus den USA, denn die kann der Kandidat gebrauchen. Der Soziologe Jarosław Flis sagte im Interview mit der ARD, Polen seien etwa dreiteilig. Ein Drittel, das stabil für die PiS stimmte. Ein Drittel, das vor allem gegen die PiS und damit für die regierende Bürgerkoalition stimmte. Und ein Drittel, das genervt ist. Wer das genervte Drittel für sich gewinne, gewinne die Wahl. Rafał Trzaskowski hat die Unterstützung der anderen Regierungsparteien. Er muss vor allem Nichtwähler motivieren. Karol Nawrocki hingegen setzt auf die, die in der ersten Runde rechtsextrem gewählt haben. Vor allem auf die knapp 15% jüngerer Wählerinnen und Wähler, die für Rechtsaußenkandidat Slawomir Mentzen gestimmt haben. Mentzen platziert sich als Königsmacher und lädt beide Stichwahlkandidaten ein zu Verhandlungen auf seinem YouTube-Kanal. Es ist absurd, wir leben in einer Simulation. 8 Verpflichtungen sollen sie unterschreiben, unter anderem gegen mehr EU-Kompetenzen, höhere Steuern und gegen einen NATO-Beitritt der Ukraine. Nawrocki unterschreibt sie alle und legt noch drauf. Zitat, versprechen wir hier vor den Zuschauern, dass wir auch gegen den Green Deal und den EU-Vertrag Mercosur sind. Es ist auch eine Ansage an Europa. Mit Nawrocki als Präsident stünden die Chancen gut für eine Rückkehr der PiS an die Macht. Polen würde aller Wahrscheinlichkeit nach in der EU wieder auf Konfrontation umstellen. Auch Rafał Trzaskowski geht mit zu Slawomir Mentzen ins YouTube-Verhör. Der liberal-konservative Stadtpräsident von Warschau hatte die erste Wahlrunde knapp gewonnen. Jetzt braucht er dringend mehr Stimmen. Auch er verspricht eine harte Migrationspolitik, eine kritische Haltung zur EU-Abkommen, die die polnische Wirtschaft belasten könnte. Aber er unterschreibt nichts. Stattdessen geht Trzaskowski anschließend mit Mentzen ein Bier trinken. Trzaskowski will der Versöhner sein, der Präsident für alle Polen. Nawrocki wird im Wahlkampf von Skandalen verfolgt. Er soll einen alten Mann um dessen Wohnung gebracht haben. Als Hooligan an Kämpfen, das No-Joke, gegen verfeindete Gruppen teilgenommen haben. Auch als Türsteher und als Zuhälter habe er gearbeitet. Trzaskowski versucht daraus einen Vorteil für sich zu machen. Zitat, wählt einen Präsidenten, der Respekt hat vor anderen, der nicht nur an Werte wie Ehrlichkeit und Menschlichkeit Anstand glaubt, sondern sein Leben danach ausrichtet. Aber bisher schrecken Nawrockis Skandale die PiS-Wählerschaft nicht ab. Ja, weil der PiS wählt, hat Pisse im Kopf und Pisse auf der Zunge. Zumindest nicht so sehr wie Trzaskowskis Nähe zu Premierminister Donald Tusk. Manche Wähler zurückhielt. Viele Menschen, die in der ersten Runde gar nicht gewählt haben, erklären ihre Enthaltung damit, dass sie enttäuscht sind von der Regierung Tusk. Sie setzen nur wenige ihrer Reformversprechen um, auch, aber eben nicht nur, weil der pissnahe amtierende Präsident Andrzej Duda wichtige Gesetze blockiert. Also geht Tusk in die Offensive und bittet um Entschuldigung. Bei einer Demo vor etwa 150.000 Menschen ruft er Entschuldigung, weil ihr alle habt erwartet, ich auch, dass es schneller geht, mehr und stärker wird. Tusk bittet um Unterstützung für Trzaskowski, damit wir Polen ändern können, wie wir es besprochen haben. In den Umfragen steht Trzaskowski und Nawrocki etwa gleich auf. Am Ende wird die Wahlbeteiligung entscheiden, prophezeien Experten. Ist sie hoch, hat Trzaskowski eine Chance. Bleiben viele Enttäuschte zu Hause, gewinnt Nawrocki. Denn die Wählerinnen und Wähler der PiS kommen auf jeden Fall. In Polen ist, also heute wird's ernst in Polen tatsächlich. Es könnte eine ziemliche Pisse werden. Und wieder sieht man, wenn man in die Nation reinschaut, dass da schon, da finden Dinge statt, von denen man gewisse Ähnlichkeiten übernehmen könnte und sagen könnte, holy shit, das klingt ja ähnlich. Die Tendenzen sind überall gleich. Die Argumente sind sogar überall gleich. Wir schauen mal. Ich hoffe, die Menschheit rafft sich irgendwann und die konservativen Rechten können sich alle mal verpissen. Tingbai plant umfassende Steuererleichterungen für Unternehmer. Ja, ich lese einfach mal vor und lass das mal wirken. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil plant Medienberichten zufolge umfassende Steuersenkungen für Unternehmen. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa, die ARD und das Handelsblatt unter Berufung auf einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Geplant sind demnach ein Investitionsbooster, eine Senkung der Körperschaftssteuer und neue Abschreibungsmöglichkeiten für Elektroautos. Mit dem Gesetzesentwurf sollen Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag von Union und SPD umgesetzt werden. Die Pläne benötigen die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat. Der von Klingbeil bereits angekündigte, Zitat, Investitionsbooster sieht Abschreibungen auf Güter wie Maschinen von bis zu 30% vor. Dies soll für die Jahre 2025, 26 und 27 gelten. Anschließend soll die Körperschaftssteuer schrittweise von derzeit 15% auf 10% im Jahr 2032 gesenkt werden. Die Bundesregierung will damit die Unternehmen langfristige Planungssicherheit geben und Anreize für Investitionen schaffen. Auch seien Vergünstigungen für Firmen geplant, die E-Autos kaufen, berichten mehrere Medien übereinstimmend. Im Jahr des Kaufs soll eine Abschreibung von 75% möglich sein. Im folgenden Jahr ließen sich dann noch 10% absetzen, im zweiten und dritten Folgejahr jeweils 5%, im vierten Folgejahr 3%. Warte mal, also im ersten Jahr 75%, im folgenden Jahr 10, also 85, im zweiten und dritten dann nochmal 5, also sind wir bei 95 und im vierten Folgejahr 3%. 98% komplett abgeschrieben ist fucking ins... Also, Bruder, das ist wild. Das ist wild. Einfach ein Auto geschenkt. Das Auto geschenkt. E-Autos schenken. Das ist crazy. Das ist crazy. Also ich bin für E-Auto-Förderung bin ich zu haben, aber ein E-Auto in der Form einfach verschenken ist ganz schön krass. Das ist ganz schön krass. Die Sonderregelung soll für Käufe zwischen Juli 2025 und Dezember 2027 gelten. Zudem soll der Steuersatz für Gewinne sinken, ist auch gut, die nicht ausgeschüttet werden, sondern im Unternehmen bleiben. Wo sie damit für Investitionen zur Verfügung stehen. Oder wo sie einfach erstmal nur rumliegen. Das ist ja egal. Schließlich soll die steuerliche Forschungsförderung ausgeweitet werden, damit Unternehmen mehr in Forschung und Entwicklung investieren. Laut dem Handelsblatt wächst das Volumen der Steuersenkung über die Jahre an. 2025 werde die Entlastung für die Firmen auf 2,5 Milliarden Euro beziffert. 2026 seien es 8,1 Milliarden und 2029 schließlich 11,3. Da es sich zunächst vor allem um Abschreibungen durch den Investitionsbooster handelt, würde die Einnahmen für den Staat zeitversetzt sinken. 2025 gehe es um 630 Millionen Euro. Dieses wachse dann von 4 Milliarden im Jahr 2026 auf 17 Milliarden Euro im 2029 an. Also, 2029 hat man durch diese Steuersenkungsmaßnahmen 17 Milliarden Euro weniger in den Kassen des Bundes, des Landes und der Kommunen. Deutschlands Wirtschaft hat zuletzt sich schwach entwickelt. Nach zwei Rezessionsjahren in Folge erwarten die sogenannten Wirtschaftsweisen ein Beratungsgremium der Bundesregierung, für dieses Jahr nur eine Stagnation des Bruttoinlandsproduktes. Wirtschaftsverbände beklagen seit langem internationale Standortnachteile wie hohe Energiekosten, Steuern und lange Planungsgenehmigungsverfahren sowie steigender Sozialabgaben.
Das ist unglaublich, Alter.
Oh, 75% im ersten Jahr.
Das ist crazy.
30% Abschreibung, Sonderabschreibung on top für Maschinen- und Firmeninventar. Steuersatzsenkungen für Gewinne, die nicht ausgeschüttet werden. Bruder, vielleicht doch nicht nach Polen. Das ist crazy. Das ist einfach crazy. Na, dann lass dir schmecken, ey. Ich verstehe nicht. Könnte man nicht einfach eine GmbH mit 50 Euro aufmachen und sich das schmecken lassen als E-Auto? Du machst keine GmbH mit 50 Euro auf, weil du 20.000 Euro Grundkapital brauchst. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, du machst vielleicht eine UG auf mit 1 Euro, aber die ist ja keine GmbH und ich weiß nicht, ob das für eine UG gilt. Entschuldigung, 25.000 natürlich. Ich weiß nicht, ob das für eine UG gilt. Eine UG machst du ja mit weniger auf. Wenn das für eine UG gilt, dann musst du bei den Abschreibungen immer Folgendes bedenken, das schreibst du ja von deinen bestehenden Steuerbelastungen ab. Das heißt, das kriegst du nicht einfach so wieder, sondern die 75% konzentrieren sich dann auf deine Verpflichtungen im Rahmen deiner steuerlichen, im Rahmen deiner steuerlichen Verpflichtung. Das ist etwas, das man sich am besten von einem Twitch-Chat erklären lässt oder von einem Steuerberater. Ich empfehle den Twitch-Chat an der Stelle. Wenn jeder das einfach machen könnte, könnte man sich E-Auto quasi for free holen, wäre zumindest ein Boost für die E-Autos. Das ist auch ein gigantischer Boost für E-Autos. Das muss man aber auch dazu sagen, ich finde es per se eigentlich gut, E-Autos zu fördern. Ich finde es schade, dass das jetzt hier wieder so eine Firmenförderung ist, weil grundsätzlich sollte es eine Förderung von dem Erwerb von E-Autos geben oder dem, also es ist notwendig, ne? E-Autos gehören subventioniert. Das ist eine Transformation, die gerade stattfindet. Wenn jemand ein E-Auto holt, muss das entschieden gefördert werden und es muss dann auch so sein, dass es einen deutlichen Vorteil gegenüber dem Verbrenner gibt. Grundsätzlich. Das hier ist aber natürlich nur auf Unternehmen beschränkt. Also wenn Unternehmen das machen, ich meine, ist trotzdem geil für E-Autos, weil Unternehmen spielt eine große Rolle, besonders im Neuwagen. Ne, im Neuwagensektor sind ja Unternehmen extrem crazy unterwegs. Letzter Artikel aus der Zeit. Die Linkspartei überholt die Grünen in Umfragen. Bei der Bundestagswahl kam die Linke auf fast 9%. Eine aktuelle Umfrage zeigt nur noch bessere Werte. Erstmals seit 7 Jahren überholen sie die Grünen. Die Linke hat die Grüne erstmals seit 7 Jahren in einer Umfrage überholt. In der aktuellen Befragung der Meinungsforscher INSA legt die Linkspartei im Vergleich zur Vorwoche auf 11% zu. Die Grünen verlieren einen Punkt auf 10%. Bei der Bundestagswahl kam die Linke noch auf 8,8%. Stärkste Kraft bleibt weiterhin die Union mit 26%, die AfD bleibt bei 24%, die SPD erreichte 17%. Das ist der höchste Wert seit 4 Monaten für die Sozialdemokraten, FDP und das BSW erreichen jeweils 4%. Die Linke verzeichnet derzeit deutliche Erfolge. Bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 gelang der Partei überraschend der Wiedereinzug ins Parlament. Zudem gab die Partei kürzlich bekannt, seit Jahresbeginn rund 55.000 neue Mitglieder gewonnen und ihre Mitgliederanzahl damit innerhalb von 4 Monaten verdoppelt zu haben. Inhaltlich setzt sich die Linkspartei unter anderem für einen bundesweiten Mietendeckel, die Einführung einer Vermögenssteuer sowie eine Erhöhung des Mindestlohns ein. Außerdem fordert sie die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel und Hygieneprodukte. Laut der Bundesvorsitzenden Ines Schwertner, Grüße gehen raus an Frau Schwertner an der Stelle, möchte sich die Partei in den kommenden 4 Jahren noch stärker in die Gesellschaft verankern, um politischen Einfluss zu gewinnen. Ich begrüße das. Folgender Wort der Warnung ist jetzt hier angebracht, nämlich, das sind Umfragen. Umfragen sind immer ein bisschen sass. Nichtsdestotrotz ist das eine positive Bewegung. Ich hoffe, die Partei der Linke, die Linke wird noch weiter anwachsen und wir sind vielleicht bei der nächsten Bundestagswahl sowas bei 15%. 15 bis 20 würde ich mir wünschen. Aber 15 halte ich für realistisch. Und das ist sehr, sehr gut. Und allgemein würde ich sagen, danke für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.